meine Lieben. Heute zu Gast, ein spezieller Gast, nämlich die Anna Treska. Anna, wir haben uns vor kurzem bei deiner Lesung kennengelernt, bei einer Lesung deines neuen Romans Top Girls, dein erster Roman. Und ich habe dich dann nach der Lesung, die ich sehr toll fand übrigens, gebeten um eine Widmung in bester Fanboy-Manier. Du hast mir sogar was reingeschrieben. Freue mich irrsinnig. Ja, Anna, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Freut mich.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Anna, magst du so Lesungen eigentlich gerne?
Ja, ich liebe Lesungen. Nein, ehrlich gesagt, alles, was nicht mit Schreiben selber zu tun hat, finde ich ganz, ganz schrecklich.
Okay.
Also Schreiben selber zu Hause zu sitzen und ein Fenster rauszuschauen und sich was zu überlegen und zu lesen vielleicht und etwas zu entwickeln, das ist großartig an dem Job. Aber rauszugehen und öffentliche Auftritte ist alles ein bisschen anstrengend für mich. Also ich mache es nicht so gern. Finde es aber lustig, dass es oft danach, dass sich so ein Gefühl einstellt, so wow, das war eigentlich ganz cool und es war ganz nett und ja, würde gern nochmal machen. Wenn ich es dann nochmal mache, denke ich mir, na, bitte nicht, wieso?
Ja. Es kommt ja dann manchmal zum Austausch mit Fans oder mit Leserinnen. Ja,
Fans habe ich, glaube ich, keine.
Aber so Leute wie mich, ja, die halt dann sagen, bitte schreibst mir was rein. Ja. Aber ich finde es eine tolle Möglichkeit. Ich finde als jetzt die andere Perspektive quasi als Leser. Ich finde das deswegen Lesungen toll, weil das hat mir zum Beispiel, um auf deinen Roman, um auf Top Girls zurückzukommen, mir hilft es dann selber beim Lesen, wenn ich die Stimme des Autors oder der Autorin im Kopf habe und dann, wie du das vorgelesen hast, hat so ganz einen speziellen Rhythmus gehabt und ein Tempo und deine Stimme. Und ich habe jetzt, bevor du gekommen bist, nur mal ein paar Seiten durchblättert und quasi das dann mit deiner Stimme gelesen, die ich jetzt quasi von der Lesung kannte. Und habe dann das Gefühl gehabt, ich begreife den Text jetzt viel besser. Ja. Ich habe mir dieses Ö1-Gespräch, wo du über dein Buch sprichst, angehört und du hast gesagt, du wolltest einen Roman in einem Atemzug schreiben. Und genauso war mein Eindruck, das geht quasi, lässt sich wie aus einem Guss fast atemlos. Du sagst aber, vom Schreiben her war das jetzt nicht so aus einem Guss.
Nein. Die einzige Person, die ich kenne, also ich kenne ihn nicht persönlich natürlich, weil er schon gestorben ist, aber Franz Kafka hatte gemeint, dass er das Urteil zwischen 10 Uhr abends und 6 Uhr früh geschrieben hat in einem Guss und das ist so die ultimativste Erfahrung, die man eigentlich machen kann. Und ich glaube, das kann nur Franz Kafka, ich kann es nicht. Also ich habe viel länger gebraucht und manchmal ist es so, wenn man sich bei einer bestimmten Szene aufhält, dass einem dann nichts einfällt und dann geht man zu einer anderen Szene oder schreibt über was anderes. Und so stückelt sich das langsam von selber so zusammen. Und ich muss halt immer schauen, wie schaffe ich es, dass ich den einen Teil mit dem anderen so kombiniere, dass sie so miteinander harmonieren oder so miteinander in Bezug gehen, dass man hindurch gleitet und nicht dieses Bruchstückhafte erlebt beim Lesen.
Ich kann das nachvollziehen von der Erfahrung beim Musik machen, wo man sehr viel einzelnen Fragmenten arbeitet und dann ja auch irgendwann so dieser Moment kommt, wo man versucht, das zusammenzufügen. Es gibt vielleicht eine Strophe und es gibt vielleicht ein Refrain, die aber zu Beginn nicht miteinander zwingend was zu tun haben müssen. Und dann gibt's verschiedene Kniffe, wie man das dann hinbringt, dass es so klingt, als war es immer so gedacht.
Ja. Ich meine, oft ist es ja auch so, dass es dann automatisch sich ergibt. Also dass man sagt, ah ja genau, und jetzt hole ich mir das rein. Und das habe ich und oft, also bei mir passiert das, dass die einzelnen Teile, die ich gerade bearbeite, miteinander was zu tun haben, aber im Moment des Entstehens, also im Prozess selber, siehst du das ja nicht unbedingt. Und du siehst es dann vielleicht einfach nur, wenn du dann plötzlich mehr Abstand kriegst und dir das anschauen kannst und dann ergibt sich das irgendwie von alleine. Also ich finde das immer großartig, wenn sich das von alleine ergibt, als was Organisches.
Ja. Wie schreibst du? Wie gehst du an so ein Buch heran? Ist das, bist du dann full committed? Ich schreibe jetzt mein Buch und sonst gibt's nichts anderes?
Ja, schon. Ich glaube, sonst kann man das gar nicht machen. Also das ist eigentlich eine Mammutaufgabe, finde ich, auch wenn es jetzt nur so 117 Seiten sind, glaube ich, oder? Ist es trotzdem viel Arbeit und manche Dinge sind uralt, die da stehen. Ne? Die sind vor ein paar Jahren entstanden und man muss halt am Ball bleiben. Das ist, finde ich, die große Herausforderung. Aber normalerweise, wenn man arbeitet, in einem normalen Job hast du das nicht. Also du musst nicht mit Dingen arbeiten, die vor 3 Jahren oder so entstanden sind. Das ist beim Schreiben schon so.
Wie schaut dann so ein Arbeitstag aus oder eine Arbeitswoche? Ist es dann, schreibst du dann wirklich Montag bis Freitag von, setzt dich um 9 hin und heute schreibe ich?
Ja.
Ja?
Ja. Also ich setze mir wirklich tatsächlich jeden Tag, also ich stehe auf, gehe mit meinem Hund so spazieren in den Wald und dann komme zurück und frühstück vielleicht was und dann setze ich mich hin und fange zu schreiben an. Ja.
Sehr diszipliniert, ja.
Ja, es geht gar nicht anders. Ja, es geht nicht anders und du kannst, sehr oft passiert es, dass du Stunden damit verbringst, Notizen zu ordnen oder irgendwas zu lesen oder zu versuchen. Es ist ja nicht so, dass man sich hinsetzt und super produktiv ist, sondern man braucht eine gewisse Vorlaufzeit und hofft, dass dann irgendwie doch was entsteht am Ende des Tages. Also es ist, ich weiß nicht, wie andere arbeiten, aber bei mir ist es nicht gegeben, also bei mir ist die Garantie nicht gegeben, dass wenn du mit so einem Schreibtisch hinsetzt, dass auch wirklich was passiert.
Setzt du dann ein Wortziel oder zum Beispiel für Thomas Breetz in einem Interview mal gehört, der hat jetzt seine x Wörter im Kopf, die schreibt er und...
Wirklich?
Ja. Aber der ist ganz verrückt, was das angeht.
Okay.
Oder dass du eine Seite füllen musst oder?
Ja, das schon. Ja, ja. Also dass ich eine Seite füllen muss, ja, auf jeden Fall. Ich meine, die wird dann oft gelöscht auch oder zumindest 70% oder 50%, sagen wir so. Oder manchmal lösche ich gar nichts, aber das ist zumindest mal, dass die eine Seite voll ist, ja, das ist einmal so ein bisschen ein Ziel, ja, weil sonst passiert gar nichts.
Ja. Erschöpfung und Schlaflosigkeit ist ja ein Thema in deinem oder zentrale Themen in dem Roman. Ist das etwas, das du kennst? Kommt es aus dir? Steckt da was Autobiografisches drinnen?
Ja, aber ich schreibe ja im Prinzip nicht autobiografisch und ich würde nicht darüber schreiben, wenn ich es auch nicht woanders beobachtet hätte. Also wenn mir das nicht im Draußen quasi begegnet wäre. Mhm. Das sehe ich schon bei vielen bekannten Freunden, aber auch generell auf der Straße, in der U-Bahn oder in den Zeitungen eine gewisse Art von urbaner Erschöpfung, ja.
Und die spielt ja dann in der Theaterszene oder in der, also die Protagonistin ist ja Tänzerin. Es wirkt so, als ob du in diesem Gefilde vertraut, eine gewisse Vertrautheit hast. Wie viel steckt da drinnen dann aus deiner Story, aus deiner Geschichte?
Das kann ich nie so genau sagen, wie viel da drinsteckt. Ich weiß es nicht. Ich meine, natürlich greifst du auf Dinge zurück, die du kennst. Du kannst ja nur über was schreiben, was du kennst, oder? Wenn du dir das aneignest, was du gelesen hast oder worüber du recherchiert hast oder was du gehört hast vom Hörensagen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wie viel. Und ich weiß auch nicht, ob das wirklich, also ich bin immer so erstaunt, dass die Leute dann wissen wollen, ob ich das wirklich erlebt habe oder ist doch völlig egal. Irgendwer hat es erlebt, oder? Und das ist so das Absurde. Also auch wenn es überzogen ist und übertrieben ist, aber in der Form passiert das tatsächlich, glaube ich. Und warum das so ist, weiß ich nicht. Warum gerade im Theater auch bestimmte Dinge möglich sind, die woanders undenkbar sind. Ich habe keine Ahnung.
Aber eigentlich total interessanter Gedanke. Warum interessiert mich als Leser überhaupt, ob die Autorin das erlebt hat oder jemand anderes? Ich frage mich das bei total vielen Büchern. Das ist eine total zentrale Frage. Ja. Ist es wirklich so passiert oder ist es ausgedacht? Oder, warum ist es jetzt im Beispiel von deinem Buch dann die Halbgasse? Ja? Also gab es dort eine Story oder ist... Wie kommt man überhaupt drauf, dass man, also woher kommt überhaupt die Idee, dass man die Figur in die Gasse setzt und nicht in die andere Gasse? Das sind schon so Gedanken, die mir dann stören, die mich interessieren.
Ja, bei mir hat er grundsätzlich alles mal einen symbolischen Charakter. Also es ist im Prinzip Text alles. Also Halbgasse ist nicht die wahre, die wirkliche, die reale Halbgasse, sondern es ist der Text Halbgasse, also die Schrift, was es symbolisch bedeutet und was es semantisch, wie es semantisch aufgeladen ist. In der Wirklichkeit gibt es zum Beispiel keine Topgirls, keine Prostituierten, die auf der Straße rumstehen. Das gibt's in Wien ja schon lange nicht mehr, glaube ich. Ja. Aber es gibt durchaus zwei Nachtbaden,
Nachtclubs.
Nachtclubs, genau, in der Halbgasse. Mhm. Es sind aber dicht verschlossen, also von außen sieht man das eigentlich nicht. Naja, doch, man sieht schon, dass es von außen, aber was drinnen passiert, das sieht man ja nicht mehr. Das ist quasi aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Und das fand ich schon ein bisschen interessant, weil man weiß ja ganz genau, dass Menschen in so prekären Situationen arbeiten und dass sie aber in dem Moment, wo sie quasi nicht mehr öffentlich sichtbar sind, dass es vielleicht auch gefährlicher wird, weil man dann auch nicht weiß genau, was passiert. Also im Dunkeln tappen.
Ja, es hat irgendwie ganz eine eigene Flair, die Geschichte, der Roman. Ganz ist natürlich auch toll, jetzt zu lesen, weil es spielt im November in Wien. Mhm. Ja, das ist die perfekte Jahreszeit auch gewesen dafür. Aber eben diese Hektik, die saugt dann da förmlich rein. Mhm. Anna, gibt's Autorinnen, Autoren, die dich beeinflusst haben oder Bücher, die für dich wichtig waren?
Absolut, ja. Es gibt sehr viele Bücher, sehr viele, ja, zum Teil auch Absätze, die ich abgespeichert habe. Und ich denke jetzt zum Beispiel an einen Satz, weil ich den gerade vorgestern wieder gelesen habe, von Heiner Müller, Hamlet-Maschine. Das sind die ersten drei Sätze von dem Stück und ich finde die so genial. Also wenn man sowas schreiben kann, dann wenn ich sowas jemals schreiben würde, dann würde ich dann aufhören. Also das wäre dann so, okay, that's okay. It, ja. Also das sind so geniale Sätze und solche Dinge eher. Also sicher gibt's ja auch Bücher und Autoren, die mich beeinflussen. Aber ich bin jetzt auch nicht so, ich habe nicht so einen Personenkult. Also ich betreibe den nicht so gern. Mir ist es eigentlich ziemlich egal. Also die Biografie von den Lieblingsautorinnen, die ich habe, die ist mir auch eigentlich ziemlich egal. Also wo sie jetzt herkommen, was sie machen, wo sie jetzt leben. Ich mag die Bücher und ich mag das, was sie mit mir machen, wenn ich sie lese. Aber ja, ich mag schon Jelinek natürlich, ich mag Hanke, ich mag auch Literatur aus dem Balkanraum. Ich liebe Edo Popovic. Also seine Bücher waren für mich auch, die haben so ein bisschen die Augen geöffnet. Also seine brutale Ehrlichkeit, mit der er schreibt, und Offenheit dadurch. Ja, wie gesagt, Heiner Müller auch. Ja, ich habe gerade Tove Ditlevsen gelesen, die Kopenhager-Trilogie, großartig. Finde ich auch super. Aber sie sind jetzt nicht so, vielleicht nicht so, ich wurde schon beeinflusst von diesen Büchern, aber wie kann man das beschreiben? Es sind mehr, ja, man geht so in freundschaftliche Beziehungen mit diesen Leuten ein. Also mit diesen Büchern auch ein, und sie begleiten einem und schreiben auch eigentlich, glaube ich, immer mit auch ein bisschen. Ne? Also die Bücher, die ja wichtig sind. Aber gibt's jetzt, ich könnte jetzt gar nicht das Buch nennen oder den Autor nennen, könnte ich jetzt gar nicht. Passiert auch permanent immer wieder neu. Ich habe auch jetzt vor kurzem Eva Balthasar ausgelesen und ganz grotesk, finde ich ganz schlimm, dieses Buch. Also das finde ich ganz, ganz schlimm. Und ich dachte so, beim ersten Mal im Moment dachte ich so, boah, ich hätte mir Triggerwarnungen wirklich gewünscht, also weil es viel um Tierquälereien geht und auch ganz hart, und ich habe es weggelegt. Ich dachte so, nein, ich lese jetzt einfach nicht mehr weiter, und konnte dann doch nicht und habe es weitergelesen. Und da merkt man, wie es arbeitet dann trotzdem. Und deswegen ist es, ich glaube, alles, was man liest und alles mit alle, also alle Dinge, mit denen man sich beschäftigt, haben Einfluss und machen was mit einem.
Kann da wieder von der Musik referenzieren, dass wir dann teilweise uns Songs hergenommen haben und die dann nicht als Vorlage, aber quasi in dieses Aufnahmeprogramm wirft man diesen Song rein und kann dann zumindest schon mal das Arrangement so als Vorlage, als Gerüst benutzen, also sozusagen wie jetzt vielleicht beim Buch die einzelnen Kapitel und den oder die Akte oder wie auch immer, die befüllt man halt dann mit seiner Idee, nur zumindest dieses Framework.
Okay.
Damit man halt nicht von diesem weißen Blatt Papier aus startet, ja, sondern dass es schon irgendwas gibt, was man dann befüllt, ja. Da in der Musik ist dann sehr viel, ich würde nicht sagen stehlen, wobei es gibt, also Steal Like an Artist, habe ich gerade ein Buch gelesen. Man nimmt dann schon sehr viel Dinge von woanders, nur man stülpt halt dann, man macht es dann doch irgendwie zu seinem Ding, ja. Es ist halt in seiner Erzählweise. Nimmst du dir dann zum Beispiel beim Lesen eine Passage raus, schreibst du dann vielleicht Zitate in ein Buch raus oder in ein Heft, oder dieser Satz hat mich inspiriert, sowas. Machst du sowas?
Doch, ja, aber das kann alles sein. Das muss jetzt nicht unbedingt aus der Literatur gegriffen. Es kann auch ein Satz sein, den jemand in der U-Bahn sagt oder so. Oder den ich im Radio gerade höre oder schon. Aber so wie du das jetzt beschreibst, so kenne ich das eher für mich. Also so habe ich das noch nie gemacht. Das wäre im Prinzip ein Überschreiben, oder? Also über ein Material schreiben. Also ist auch spannend, ja. Das ist aber lustig, dass du das gerade erwähnst, weil genau das habe ich mir jetzt gerade bei einer Straßenbahn gedacht, dass ich das eventuell mache mit der Johannes-Offenbarung aus der Bibel für eine Endzeit-Szenario, weil das ist einer der geilsten Texte, die ich zu dem Thema gelesen habe. Ich dachte, vielleicht mache ich das wirklich tatsächlich, dass ich den Text nehme und einfach drüber schreibe, über diesen Text. Lustig, dass du das jetzt sagst, ja.
Ja.
Aber vielleicht probiere ich das jetzt wirklich aus. Ich
bin gespannt, ob es funktioniert.
Bin
ja.
Bin auch gespannt.
Anna, total interessant, in deiner Biografie. Du hast mir zwar im Vorgespräch schon gesagt, du sprichst eigentlich irrsinnig ungern über dich. Es ist ja nicht das Liebste, was du machst. Mich interessiert es trotzdem. Ja. Ich wiederum finde es wahnsinnig interessant, weil du gesagt hast, so Biografien von deinen Idolen oder von deinen Vorbildern interessieren dich null. Mhm. Mein Lieblingsgenre sind Biografien. Ich finde das so wahnsinnig interessant und versuche mir dann immer was rauszupicken. Oder auch ganz oft bei so, wenn irgendwie so Entscheidungen waren, wo ich mir so ein bisschen unsicher war, ja, Studium oder so. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel eben ein Freund von mir, ich glaube, der hat BWL studiert, die ersten paar Jahre. Und das war mir überhaupt nicht geheuer, weil er wollte eigentlich immer schon Musiker werden. Dann ist immer gekommen mit, also der Mick Jagger oder der Keith Richards, einer von den Stones, ja, der hat auch BWL, also der hat am Anfang auch BWL studiert und so. Und da hat er so immer versucht, so die Entscheidung für sich recht zu fertigen.
Das nutzt dir aber trotzdem nicht. In dem Produktionsprozess nutzt dir das ja alles nicht. Du musst ja selber produzieren und selber.
Ja, ja.
Also es ist, ich verstehe schon, was du meinst. Das hilft einem oder gibt einem vielleicht Halt kurzer Zeit oder zeigt einem vielleicht die Richtung auch an und so. Aber wenn du dann da sitzt, musst du schon irgendwie auch, glaube ich, so eigene, also das eigene anzapfen. Oder?
Sicher. Ja, ich hätte halt so oft gerne Situationen, jemanden, der sagt, Philipp, mach so oder mach so. Das gibt's natürlich nicht, ja. Das wird man nie finden. Und ich probiere dann sozusagen in diesen Biografien von Leuten, die mich interessieren, seien es Musiker oder Künstler oder ganz andere Sportler, wer auch immer, aus ihrer Biografie mir das rauszuleiten. Weil bei ihm weiß ich ja, wie es ausgangen ist, ja. Was
ich
meine.
Ich verstehe schon, ja.
Genau.
Das heißt, wie soll man es machen, ja, um von A nach B zu kommen? Also was sind so die Tricks oder
Ich weiß, wo ich hin möchte, aber soll jetzt links oder rechts gehen? Ja, und wenn ich die Biografie lese, hoffe ich halt, dass ich dann die Antwort finde. Meistens findet man es eh nicht. Und was noch dazu kommt, Biografien sind ja etwas auch Geschriebenes. Ja, die wenigsten sind ja jetzt faktenorientierte Tagebücher, sondern das ist ja, wenn die dann erzählen, wie sie ihre Partner oder Partnerinnen kennengelernt haben, dann ist das ein tolles Hollywood-Drehbuch, aber es hat mit der Realität nichts zu tun. Das haben wir auch erst lernen dürfen, dass in einer Biografie auch viel Fiktionales drinstecken kann.
Ja, kommt drauf an, glaube ich, wenn es autobiografisch ist und wer es schreibt und ob die Person, weil wenn das jetzt biografisch ist, wenn jemand anderer, also ich weiß es nicht, die Tito-Biografie, die ich vor kurzem gelesen habe, die war schon sehr, jetzt stimmt, das ist die einzige Biografie, die ich gelesen habe, das ist ja über Tito, ja. Aber ja, stimmt, was du sagst, ja.
Du bist im heutigen Bosnien zur Welt gekommen und bist dann wieder, wie der Jugoslawienkrieg ausgebrochen ist, mit deiner Familie nach Oberösterreich gezogen. Hast du da eine Erinnerung an diese Zeit?
Ja.
Möchtest du auch was drüber erzählen?
Wir sind ein bisschen früher nach Österreich gezogen. Wie der Zehntageskrieg in Slowenien losgegangen ist, sind wir im Prinzip schon nach Österreich gekommen, weil mein Vater auch monatelang nur vor dem Fernseher gesessen ist und Zeitungen gelesen hat und versucht hat zu verstehen, was passieren wird und dann, glaube ich, einfach gehandelt hat. Mhm. Er hat es halt kommen sehen und wir sind dann nach Österreich, ja. Also schon 92, der Jugoslawienkrieg hat schon begonnen, aber der Bosnienkrieg noch nicht und Vater 91, nicht 92, 91, ja. Genau, da sind wir nach Österreich. Wir sind aber, ich weiß nicht warum, mein Großvater war in der Zwischenzeit zu Besuch und was da die genaue Idee war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sind wir wieder zurück nach Bosnien und das war aber eigentlich dann mitten, also wir sind dann im Prinzip mitten im Krieg gelandet und es sollte eigentlich nur ein kleiner Urlaub werden, aber es war dann doch eher Flucht, also das war dann schon hart eigentlich so im Nachhinein, wenn auch die Entscheidung von meinen Eltern so nicht nachvollziehbar. Aber ja, genau, das ja. Also wir sind eben nicht direkt im Krieg, aber ich war schon, also ich habe mich dann doch irgendwie im Krieg wiedergefunden. Ne?
Wie war das Aufwachsen als junges Mädchen dann in Oberösterreich? Weil du kanntest ja schon als Kind auch deine Heimat. Du bist jetzt nicht in Oberösterreich dann quasi geboren, sondern also du hast diesen Schritt ja wahrscheinlich bewusst miterlebt. Ja, wie hat sich das angefühlt, so die Heimat verlassen müssen in dem Alter?
Das wusstest du im Prinzip gar nicht. Das war auch nicht so geplant von meinen Eltern, dass wir jetzt die Heimat verlassen, sondern okay, wir müssen jetzt weg. Keine Ahnung, vielleicht geht's wieder in ein paar Monaten und wir können wieder zurück. Also das war jetzt so nicht der Plan gewesen, dass wir jetzt für immer unsere Heimat verlassen. Und als Kind machst du da einfach mal mit und denkst nicht viel darüber nach. Im Nachhinein dann gesehen ist es schon sehr hart, weil diese Zeit dann doch auch, also ich bin mit 6 Jahren nach Österreich gekommen und das ist gerade so entwicklungspsychologisch interessant für Kinder, weil sie da anfangen, sich so quasi in ihrem sozialen Milieu zu verorten und da hat es diesen Bruch gegeben quasi bei mir und ich musste das noch einmal neu machen. Und leider waren auch so Schwierigkeiten, auch die Sprache mal überhaupt zu verstehen und was wollen die Leute von mir und mich auch zu äußern. Es hat schon sehr lange gedauert, eine Freundin von mir meinte, es ist ein einsamer Prozess und das stimmt eigentlich. Also du bist eigentlich sehr viel auf dich, du machst sehr viel nur alleine, also für dich alleine und um sich wieder quasi in ein soziales Gefüge einzubetten, das hat viel, viel Arbeit in Anspruch genommen. Mhm. Auch wenn ich noch ein Kind war, weil ich habe viel gearbeitet dafür.
Würdest du Österreich jetzt als deine Heimat bezeichnen? Nein. Wien?
Nein. Nein, auf keinen Fall. Ich würde aber auch nicht Bosnien als meine Heimat bezeichnen. Ich weiß nicht, warum man das uns immer dauernd fragt, was für uns die Heimat ist. Also für Menschen, die nicht mehr dort leben, wo sie geboren sind. Ich habe eigentlich gar nicht so ein große Verbindung zu dem Begriff Heimat. Also für mich bedeutet der grundsätzlich überhaupt nicht. Es ist die Umgebung, die vielleicht anders ist, die Sprache, die Gesten, die Menschen, aber nicht unbedingt jetzt eine Nation oder so. Oder was es verursacht hat, ist eben, dass man, wenn so Staaten auseinanderbrechen oder wenn man das mal erlebt hat, dass Staaten auseinanderbrechen, dann ist man immer ein bisschen skeptisch. Auch. Und ich würde mich nie hier quasi so verwurzeln, dass ich sage, ich kann hier nicht weg oder so. Oder ich sehe das so als Versuchen, mich nicht zu identifizieren mit dem Land, wo ich gerade lebe.
Ich kann mir vorstellen, ich habe jetzt selber gerade versucht zu reflektieren, wieso die Frage eigentlich wichtig ist. Ich kann nur von mir sagen, dass es für mich unvorstellbar ist, ja, dass in meiner Kindheit, also wenn ich jetzt an meine Kindheit zurückdenke, dass sowas passiert, dass meine Eltern kommen und sagen, wir müssen jetzt unser Land verlassen, weil es gibt Krieg oder es bricht
es
zusammen.
Es kann aber passieren, ja.
Aber deswegen ist es irgendwie so.
Ja, es ist unvorstellbar.
Wie man dann irgendwie nachbohren, ja, wie ist das? Wie fühlt sich das an? Ich meine, jetzt ist es vor unserer Haustür, wahrscheinlich gibt es genügend Mädchen in deinem Alter, die jetzt von der Ukraine da nach Wien flüchten mussten. Hast du das Gefühl, diese Geschichte von dir beeinflusst jetzt deine Kunst, die du machst? Ist es was, mit dem du explizit beschäftigst?
Also explizit nein, aber implizit ja. Also ich beschäftige mich schon gerne mit, ich verwende gerne den Begriff eben Verortung und Gehäuse oder also wo kann ich mich einbringen oder wo kann ich, was heißt Sicherheit, was heißt Geborgenheit, wie kriege ich die als Erwachsene quasi wieder und solche Dinge vielleicht eher, aber jetzt nicht so explizit. Das sind nicht so sehr diese Themen, die mich jetzt dauer beschäftigen. Also das nicht, also meine eigene, weil auch die Erfahrung, die ich hatte, glaube ich, als Kind, was ich erlebt habe, das habe nicht nur ich erlebt, das haben sehr viele andere erlebt. Und ich hatte einmal die Erfahrung, dass ich ein Buch gelesen habe von jemandem und ich dachte, ah, come on, so habe ich auch erlebt, haben viele andere erlebt. Also warum ist jetzt seine Geschichte so erzählenswürdiger als meine oder die Geschichte von jemand anderen? Diese Dinge können passieren und die sind den Menschen, denen es passiert, sind austauschbar. Das kann jeden treffen. Und das kann auch zu jeder Zeit passieren, dass du plötzlich eben deine Sachen packen musst und verschwinden musst. Das ist etwas, was mir quasi passiert ist, aber es ist nicht etwas, womit ich mich dauernd beschäftige.
Verstehe. Anna, hast du Lust, dann eine kurze Passage aus dem Buch vorzulesen?
Glitter Edition. Ich stand zwar aufrecht, schwankend aber, ein wenig aus dem Rhythmus gefallen, taktlos irgendwie, während Dana auf dem Küchentisch, eingewickelt in eine zart rosa Federboa, ein dreckiges Geschirrtuch auf einen Typen warf, der in der Ecke kauerte, als ob er in den Mutterschoß zurückkriechen wollte. Tom stand auf der Bettkante, hob sein Bier, wackelte mit den Hüften, trank vom Bier, verschüttete es auf den nackten Oberkörper, trank weiter, während der Rest von ihm zappelte. Sein Körper also wie ein leeres Lautbild fern jeglicher Vorstellung von Motorik. Berliner Luft wurde ausgeschenkt, das Zeug glitzerte wie Liza Minnelli in den 80ern. Dana nahm einen Schluck, dann noch einen, grinste durch ihre schwarzen Haare, die ihr strähnchenweise ins Gesicht hingen. Ein Glas zerbrach nebenan, eine halb verbrannte Zigarette neben dem Aschenbecher auf dem Wohnzimmertisch, wo sie einen Brandfleck hinterlassen wird. Einer fiel über ein Stromkabel, fiel auf Dana, beide fielen sie auf den Boden und blieben dort eine Weile, so lange, bis ich sie aus den Augen verlor. Jedes Zimmer war bis zum Rand voll, bis zum Rand war die Musik aufgedreht, in jedem Zimmer ein anderer Sound, im Gang kam alles zusammen und überschlug sich mit den Stimmen der Leute, die nochmal eins drauflegen mussten, um über den Soundteppich zu kommen. Deshalb waren die, die sich im Gang aufhielten, verstörter, als sie es ohnehin waren.
Mich freut es immer so irrsinnig, wenn ich, also so oft kommt es nicht vor, aber dass ich ein Buch lese und dann mit der Autorin sitzen darf und über das Buch sprechen darf. Das, ich finde das wahnsinnig toll. Und ich kann mir vorstellen, dass du das vielleicht auch anders siehst, aber ich finde, das ist so, ich kriege da so einen guten Zugang dann zu dem, zu dem Werk und zu dem Schaffen. Also über Interviews, über Gespräche, wie was macht die Person sonst noch so? Ich finde, das macht man dann einfach nur viel intensiver, die Erfahrung. Ja. Und eben auch, wie gesagt, also deine Art zu lesen, wie welchen, das hat was Rhythmisches.
Genau, da kommt ja der Musiker dann raus.
Voll, also ja. Ich glaube, du guckst da so ein bisschen mit und auch, wie du das lest, das ganze zusätzliche Facette, die halt aufgeht, finde das toll. Anna, jetzt kommen wir mal zu einem Lieblingsthema von mir. Und zwar ist das Lieblingsthema ein eigenartiges, nämlich Krisen und Zweifel. Mhm. Mich interessiert das total. Zweifelst du manchmal an dem, was du machst? Denkst du, das ist schlecht, das ist Müll, was ich schreibe, das lest eh niemand. Und wie gehst du um damit?
Ja, jeden Tag mache ich das. Das gehört dann irgendwann auch dazu. Das ist so normal wie der Kaffee am Morgen, dass man sich denkt, wow, was habe ich da jetzt gemacht? Das ist totaler Scheiße. Muss nochmal machen oder so. Das, ja, absolut. Auch immer so diese Grundsatzfragen. Warum machst du das überhaupt? Also wieso nimmst du nicht deinen tollen 40-Stunden-Job an und fährst dann jetzt im Winter, keine Ahnung, in die Karibik oder so? Wieso? Ja, dauernd, eigentlich Dauerzustand. Ja.
Und wie beantwortest du die Frage dann für dich? Also warum suchst du keinen 40-Stunden-Job, um dann in die Karibik zu fahren?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe es, glaube ich, noch nicht beantwortet. Was mir hilft, ich habe immer so im Hinterkopf für mich abgespeichert, so es gibt denn, also wenn ich wirklich möchte, kann ich jederzeit aufhören damit, kann ich, why not? Also ich muss es nicht machen. Wenn es passt, also solange es geht, mache ich es, aber also das ist das, was ich mir sage. Ich muss es nicht machen. Aber du tust es dann letztendlich schon, weil es, weil ich da irgendwas reinzieht und du da gern verweilst darin. Und also wenn mal eine Sache fertig ist oder so, denkt man sich, oh super, jetzt ist okay. Und du kriegst auch ein anderes Verständnis über was du geschrieben hast, über dich selber und so weiter. Also es macht schon Sinn, auch das zu tun, aber ich glaube, wichtig ist, dass man das nicht weg dagegen arbeitet, also gegen die negative oder den Kritiker quasi in sich immer stumm schaltet. Das geht, glaube ich, gar nicht. Das ist so, auch jede Person, die kreativ arbeitet, braucht diesen Teil, glaube ich, in sich, der sagt, naja, überleg dir das nochmal. Oder diese Distanz, die man dann auch hat, die finde ich unglaublich wichtig. Und das einfach eben nicht stumm zu schalten, sondern einfach da sein lassen und ist okay, also gehört auch dazu, so ungefähr.
Wie schwer fällt dir es, etwas abzuschließen, zu sagen, es ist jetzt fertig oder dieser Fertigstellungsprozess, das ist was ich wahnsinnig schwierig finde. Dann so die letzten 10%, wo es dann vielleicht mühsam ist, wo es in Details geht. Wie geht es dir damit?
Das ist eigentlich, ich finde das nicht so, also für mich ist das nicht so. Ich empfinde das nicht so mühsam, nein, weil es ist eigentlich, es kommt der Moment, wo du spürst, so ist es fertig. Und dann ist es, also ich habe damit eigentlich nicht so ein großes, ich habe eher mit den Anfängen ein Problem. Also, weil du triffst am Anfang Entscheidungen und die musst du dann quasi, die sind eine Konsequenz dann. Und das finde ich viel schwieriger als abzuschließen. Abzuschließen ist okay. Aber die Anfänge, die sind hart, finde ich.
Wir würden uns gut ergänzen.
Ich mache den Anfang.
Ich tue mir leicht, Dinge zu beginnen. Ja. Also ja. Die Idee ist schon da. War bei der Musik immer genauso. Und das waren dann 1-Minuten-Fragmente. Mhm. Und braucht dann aber immer eine zweite, eine dritte Person, die aus dem dann diesen Song arrangiert. Ja. Hm. Also diese Idee war immer schnell, das hat mir irrsinnig Spaß gemacht, so 40 Sekunden bis 60 Sekunden.
Ja, Wahnsinn, ja.
Aber dann dieses Ausarbeiten, ja, das habe ich immer dann als mühsam, ein Stück weit auch langweilig empfunden. Ja. Mhm, deswegen finde ich es interessant, wie es dir dabei geht.
Aha, du hast aber schon eine Idee quasi und die entwickelst du schon in den ersten 40 Sekunden und dann ist es nur...
Die Essenz ist da, jetzt geht es dann darum, dass man es arrangiert, dass man dem eine Dynamik gibt und einen Ablauf, ja, damit es dann sozusagen über längere Zeit auch funktioniert. Mhm. Das ist eben dann wieder, das ist wieder Handwerk, das ist halt Schleifen und drüber gehen und löschen.
Ich liebe diesen Prozess, wirklich gern.
Spannend.
So wie du das jetzt beschreibst, mit ja, ich habe jetzt eine Idee und ich setze mich hin und mache, ich habe das auch gar nicht, sondern es kommt bei mir eher während des Schreibens und oder während des Lesens, Recherchieren und da kommen erst so die Ideen, also in dem Prozess. Mhm. Ich habe das nicht vorher so, finde ich, naja. Mhm. Ja.
Wie gehst du mit Kritik um? Von einem, unmittelbar wahrscheinlich gibt es das, von einem Lektor, von Leserinnen?
Ich nehme es unglaublich persönlich, ich bin super grantig. Ich kenne das jetzt auch, weil ich vorher Theater viel gemacht habe und da kriegt man auch die Kritik unmittelbar mit. Also oft ist es so, wenn man ein Stück macht und dann geht man raus und damals habe ich noch geraucht und zündet sich eine Zigarette an und die Leute wissen nicht, dass du da stehst und reden schon über das Stück und du hörst zu und hörst mich. Also du,
das ist interessant. Okay.
Da hört man, also da kriegt man dann schon viel mit und ich glaube, ich habe da schon eine dicke Haut, was das angeht und ich war auch sehr viel in Werkstätten und da liest du auch im Prinzip einen Text und wirst dann sofort, du kriegst dann sofort ein Feedback. Oder wenn es gut geht, eben ein produktives und oft aber auch ist schon passiert, dass es dann persönlich wurde und das ist unangenehm. Aber das ist halt ist auch etwas sehr, sehr Unangenehmes, mit dem man umgehen muss. Und ich nehme es jetzt mittlerweile, also sowohl positive als auch negative Kritik nehme ich so gelassen mittlerweile, weil es keinen Sinn macht, sich zu viel drauf einzulassen. Aber ich finde es toll, wenn es auch bei einer negativen Kritik, wenn es produktiv ist, wenn ich mir denke, ah ja, okay, und wenn es mich so zum Nachdenken bringt, dann finde ich es ja großartig. Aber
Weil du sagtest, Werkstätten, ist Schreiben was man lernt aus deiner Sicht? Also was man lernen kann?
Doch. Ja? Glaube ich schon, ja. Auf jeden Fall, ja. Das haben auch andere Länder, zum Beispiel in den USA gibt es ja die Creative Writing Classes auch zum Studieren und so. Das gibt's bei uns alles erst seit kurzem und wir haben vielleicht noch immer so einen alten Genie-Gedanken noch am Leben erhalten. Aber das kann man sehr wohl lernen bis zu einem gewissen Punkt. Aber das, was du sagen willst und was du möchtest, ich glaube, das ist schwierig. Das kann man ja keinem beibringen, das muss man dann schon selber wissen, glaube ich. Aber wie du an der Form arbeitest oder auch im Inhalt sicher. Ja.
Jetzt habe ich eine persönliche Frage. Gibt's in deinem Leben irgendwas, was du jetzt gerade verkehrt machst und das ändern solltest?
Was ich jetzt gerade verkehrt mache? Ja. Boah, das ist eine gute Frage. Was mache ich verkehrt? Eigentlich, es ist schwierig, aber, und es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen arrogant an, aber nein, eigentlich nicht. Weil ich habe schon sehr, sehr lange und sehr viel an mir gearbeitet, auch in Therapien und so weiter, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich mir denke, boah, das ist jetzt gut hier. So, da bleibe ich jetzt mal eine Zeit. Das habe ich mir schon sehr, sehr hart erkämpft und erarbeitet und momentan bin ich schon sehr, sehr zufrieden in meinem Leben. Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, das sollte ich oder das mache ich falsch oder verkehrt. Ich glaube, ich brauche bessere Laufschuhe. So, das vielleicht, ja. Weil ich kriege dann ein bisschen so Schmerzen im Knie und ich glaube, da sollte ich vielleicht. Und
ich kann Tonis Laufshop empfehlen.
Aha.
Der ist bei der Praterstraße.
Okay, passt. Danke. Das schaue ich hin.
Der gibt da garantiert den richtigen Laufschuh. Ich finde das.
Es ist so wichtig, oder?
Das ist wichtig. Aber das heißt, du machst gern Sport, oder?
Ja. Ich mache nach wie vor gern Sport, ja. Ich habe ja Sport gemacht früher. Also, ich war in einer Sportabschule und habe im Verein gespielt, auch Basketball und habe dann auch in der Bundesliga gespielt und
wirklich?
Ja, also Leistungssport, das ist so.
Okay.
Aber dann ewig lang nichts mehr und dann jetzt langsam wieder begonnen, seit ein paar Jahren mit Schwimmen und auch mit Laufen gehen. Ich finde das so wichtig. Ja, das mache ich wahnsinnig gerne.
Wieso hast du das beendet dann, deine Karriere sozusagen?
Ja, weil es eigentlich keine war. Man kann in Österreich, deswegen sage ich ja, man kann nicht so viele Dinge auf die einzelne Person, aus der Person herausfiltern, weil viele Sachen sind so zufällig und glücklich passiert oder unglücklich, weil dass meine Eltern nach Steyr geflohen sind, unter Anführungszeichen, hat ja den positiven, also der Glücksfall war, dass eben in Steyr gerade Ernst Schlemmer, also das, der war früher, zählte der so zu den ganz wichtigen Trainern im Damenbasketball und der hat eben genau in der Schule unterrichtet, wo ich war und das war ein Zufall und Glück und das hatte ich mitgemacht so lange, bis es dann eben bis von außen es keine Struktur mehr gegeben hat. Also du kannst dann nicht wie in den USA auf ein College gehen, wo du dann eben vielleicht ein Stipendium kriegst und dann weiter Basketball spielen kannst. Das gibt's ja nicht. Also das hört nach einer gewissen Zeit hört das auf. Und dann, ja, da muss man sich was anderes überlegen. Also man kann es machen, bis man vielleicht so 17, 18, man kann dann vielleicht später noch ewig in der Landesliga spielen, aber da gibt's dann auch nichts mehr zu holen. Das ist dann vorbei. Das kann man dann als Hobby machen, aber dann, ja.
Okay, aber Bundesliga war das ja die höchste Spielklasse dann gewesen.
Aber wir waren ja wirklich dann, wir waren zwar so gut, dass wir in die Bundesliga aufgestiegen sind, aber nicht gut genug, dass wir dann, also wir waren letzter, vorletzter Platz eigentlich immer. Also das waren, wir haben schon sehr, die eben unsere Gegnerinnen quasi waren doch alle, also die hatten, wir haben ja nur dreimal in der Woche trainiert und die haben dreimal am Tag trainiert und haben dafür bezahlt bekommen. Wir auch ein bisschen, aber nicht so viel, das kann man nicht vergleichen, sondern wirkliche Profis. Und wir waren halt gut genug, um mit ihnen zu spielen, aber das, ja, das war dann nicht so. Aber eine Erfahrung, eine Riesenerfahrung. Auch wenn man so als jemand, der, also ich bin ja nur 1,60 und wenn jemand dann plötzlich einem gegenübersteht, mit 2 Meter Größe und man denkt, okay, ich muss da jetzt mit dir, also ich kann nicht einfach weglaufen. Ich am liebsten würde ich weglaufen, das geht ja nicht. Du musst ja irgendwie versuchen, dich da durchzukämpfen. Das war eine wichtige Erfahrung, ja.
Ich finde das interessant. Anna, was ist ein guter Rat, den du mal bekommen hast?
Ein guter Rat, den ich bekommen habe? Ah, da gibt's was, aber ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Was war denn? Ja, ich kann mich nicht erinnern, wer das gesagt hat und wann, aber es ging ungefähr so, dass wenn du etwas machst, dann mach's wirklich, sonst lass es. Das finde ich eigentlich ganz gut. Deswegen überlege ich mir das, glaube ich, auch immer sehr. Mache ich das jetzt wirklich? Also wenn ich ja sage, dann so Commitment und dann machst du das auch. Und wenn nicht, dann lass man es einfach. Also so Sachen, so halbe Sachen oder so, die mag ich ja auch gar nicht. Und das ist, glaube ich, ja, das war ein guter, aber ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat.
Aber ist ein guter Rat.
Ja. Aber ich glaube, da gibt es noch ein paar gute, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern an Ratschläge.
Frage, die dann sehr gern stelle, ist die nach den sozialen Medien. Ja, das ist ein Thema, das mich wahnsinnig interessiert oder wahnsinnig nervt, je nachdem, wie man es nimmt. Wie stehst du dazu? Nutzt du die sozialen Medien? Brauchst du das als Künstlerin?
ja, also ich nutze soziale Medien und ich glaube auch, dass man das wirklich braucht. Ich hoffe aber, irgendwann es nicht mehr brauchen zu müssen. Ich glaube, das geht jetzt leider nicht mehr ohne. Ich weiß es auch von Redakteuren und Journalisten, die auch meinten, dass zumindest Verlage auch sehr gern mit auf Social Media, also ihre Bücher gerne besprochen hätten auf Social Media und lieber fast als in konventionellen Medien. Das ist ja schon ein ganz, also ich glaube, du kannst nicht mehr dran vorbeikommen. Es kommt halt drauf an, wie du das nutzt. Ich kenne das von manchen, die wirklich nur so einmal in der Woche reinschauen und dann ihr Ding posten, ein bisschen herumliken und dann wieder gehen. Also das geht auch.
Ich probiere es für mich gerade aus, ja, wie weit kommt man jetzt zum Beispiel mit diesem Medium-Podcast ohne sozialen Medien? Ich verwende nur den WhatsApp-Status. Das ist mein Kanal. Ich finde, es ist halt so ein wahnsinnig heikles Thema. Ich bin eigentlich der Meinung, das ist jetzt nichts, was man natürlich verbieten kann oder verbieten soll oder und dann irgendwie auf die Jugend schimpft, weil die hängt nur am Smartphone. Das wäre ja, das wäre komisch. Aber ich glaube, es braucht halt wirklich sowas wie an den Umgang lernen damit. Ich glaube, dass das jetzt nicht wichtig ist, weil so, ja, es ist halt dieses Schweizer Taschenmesser. Es kann sehr viel, aber es ist natürlich auch brandgefährlich. Umgang mit sozialen Medien ist was ich auch lernen musste, ja. Damit, dass man da jetzt sozusagen nicht stundenlang dann reingezogen wird in diesen Feed. Und gleichzeitig ist es natürlich auch was Tolles, ja, dass du da in Wien jetzt ein Buch schreiben könntest, selbst wenn du keinen Verlag hättest, du hast glücklicherweise einen Verlag, aber selbst wenn du keinen Verlag hättest, wenn du das geschickt überlegst, fällt dir vielleicht Ideen, wie du das Buch an die Leserinnen bringst, über, keine Ahnung, einen YouTube-Kanal oder wie auch immer, gibt es ja viele Möglichkeiten. Das ist natürlich schon toll.
Finde ich auch, ja. Man ist sehr schnell verbunden und man kann sehr schnell Inhalte teilen, die gehen aber auch sehr schnell wieder. Ich stehe da auch sehr, sehr kritisch dem Ganzen gegenüber und versuche wirklich, das nur insofern zu nutzen, als dass ich versuche, da etwas für mich rauszuholen und dann wieder zu gehen, ehrlich gesagt. Also ich will nicht so viel Zeit darin verbringen. Vor allem auch, weil es sind die Art, wie Informationen geteilt werden, diese Schnelligkeit und diese Peaks, diese Downton Peaks, die dich schnell catchen wollen und du dann aber genauso schnell wieder verloren gehst in diesem Gefüge. Und ich lese dann schon lieber Zeitungen oder Artikeln oder Magazine, weil ich mich da einfach besser aufgehoben fühle, weil ich das Gefühl habe, dass das auch recherchiert wurde und dass da jemand dahinter steht, der wirklich viel Arbeit investiert hat. Ich sage nicht, dass Menschen auf Social Media das nicht tun, aber die kurze Zeit, in der sie ihre Sachen präsentieren, hat nicht so viel Raum für Inhalt. Und das finde ich schade. Deswegen reizt es jetzt mich auch nur bis zu einem gewissen Maß und dann finde ich es wieder uninteressant, weil es nicht in die Tiefe geht.
Ich glaube, es ist toll zum Vernetzen wahrscheinlich, zum Austausch, ja. Dass man jemanden verlinkt dann, ja, in seiner Story oder wie auch immer. Hast du viel Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen aus der Szene oder ist das was du eher vermeidest?
Nein, ich vermeide das nicht. Immer wieder, ja, man kommt schon über entweder gemeinsame Lesungen oder im Buchmesse oder Orte, wo einfach doch. Und ich finde das auch ganz toll, also mit Kollegen auch zu sprechen und zu fragen, ne, wie geht's dir so, wo steckst du gerade, was machst du gerade? Und ich habe auch eben zwei Werkstätten, wo ich gern hingehe und dort auch Kollegen treffe. Und ich mag das eigentlich schon sehr, sehr gern. Und ich finde, das hilft einem, weil man ja sonst eher alleine zu Hause vor sich hinschreibt und das Gefühl hat, nur ich steck fest in diesen, aber es gibt auch andere Leute, denen es eben genauso geht und wenn man darüber spricht, dann merkt man, okay, das hat System. Das hilft auch. Es hilft auch, wie letztens zwei Kolleginnen eben erzählt, dass sie bei ihrem Debüt total verrissen wurden. Und dann ist es so schön, die beiden jetzt zuzusehen, wie sie mit einem dritten, vierten Buch einfach weitermachen und das verdammt erfolgreich machen. Und du siehst, okay, das ist so, das zerreißt dich nicht völlig. Also es zerreißt dich nicht ganz. Es bleibt immer noch etwas übrig, was weitermachen kann. Und das finde ich großartig.
Toll, ja, dieser Austausch.
Ja, finde ich groß. Also finde ich wirklich, würde ich auch jedem empfehlen, das nicht alleine zu machen, sonst Leute zu suchen, die Ähnliches machen. Und dann macht's mehr Sinn und es ist einfacher und man ermöglicht sich dadurch, glaube ich, auch mehr gegenseitig.
Man kann sich vielleicht da Tipps geben gegenseitig, genau, wenn man das möchte. Ja. Also man ist missgünstig den Kolleginnen gegenüber.
Ja, das es gibt sowas auch, ja. Aber ich finde das ganz schrecklich, wenn man also Missgunst ist doch ganz so Schreckliches, oder?
Ja, absolut.
Aber es gibt's tatsächlich. Ja.
Vor allem, es hört ja nie auf. Also man ist ja dann nie satt. Ja, ja. Also gibt immer noch jemanden, der noch mehr hat. Ja. Wie wichtig ist dir das? Ein Preis, eine Lobeshymne, ist dir das? Gibt dir das was?
Ja und nein. Also wirklich ja und nein. Weil du kannst so viele Preise gewinnen, wie du willst. Im Endeffekt stehst du dann trotzdem da und musst, oder du schreibst einen Text und der Preis schreibt nicht deinen Text, sondern du tust das. Und egal wie viele Preise du gewonnen hast, du fängst trotzdem immer nur mit Null an und überlegst dir, okay, wie kann ich jetzt eine Geschichte erzählen? Wie kann ich jetzt, was möchte ich sagen? Was möchte ich formulieren? Und da ist es wirklich, wirklich egal, ob du jetzt einen Preis gewinnst oder nicht. Aber wenn du es tust, dann hat das was mit Sichtbarkeit zu tun und die brauchst du dann auch, wenn du jetzt nicht nur für die Schublade schreiben willst. Es gibt auch so Statistiken, dass wenn man jetzt für den Buchpreis nominiert ist, dass einfach die Verkaufszahlen dann auch steigen. Und das ist ja alles total okay und legitim. Und ich glaube insofern, weil mir eben weil ich sehr wohl auch mit Leserinnen in der Dialog stehen möchte und sichtbar sein möchte, ist es mir in diesem Kontext wichtig. Aber so eigentlich nicht so. Ich bin schon, glaube ich, so eine Eigenbrötlerin. Also für mir genügt es, meinem Hund im Wald spazieren zu gehen und ein bisschen zu lesen, ein bisschen zu schreiben. Das war's dann auch. Alles andere brauche ich jetzt gar nicht so sehr, aber der Literaturmarkt braucht das. Also Literaturmarkt klingt so Buchmarkt.
Anna, meine Fragen zum Abschluss.
Ja.
Gibt's ein literarisches Projekt oder literarisches Thema, über das du gern schreiben würdest, aber du hast das dir noch nicht getraut bis jetzt oder du hast nur Vorbehalte gehabt, ob es geht, ob das möglich ist?
Ja, tatsächlich.
Okay.
Auch über nicht meine Geschichte, eben, das ist es ja. Ich würde gerne über Bosnien schreiben, aber nicht meine Geschichte, sondern eine fiktive Geschichte. Und da stehe ich gerade ein bisschen an, weil ich merke, okay, das wird gar nicht gefragt, also das ist nicht gefragt. Die Leute wollen, wenn, dann nur so schöne Migrantengeschichten hören oder schöne Fluchtgeschichten, und das muss man ja dann auch immer selber erlebt haben, sonst macht es ja überhaupt keinen Sinn. Und wenn ich jetzt eine Geschichte aber erfinden würde, die in diesen, in Sarajevo eben spielt, dann ist das nicht, eigentlich gar nicht gewünscht, dann kann man da eigentlich wenig damit anfangen. Und da stellt sich für mich dann die Frage so, aber über was darf ich denn jetzt schreiben? Ich darf nur über meine eigenen Trauma schreiben. Ich darf keine Traumen entwickeln. Ich als Autorin darf das nicht. Das gefällt mir jetzt eigentlich überhaupt nicht gerade. Und ich versuchte jetzt für mich auch herauszufinden, wie ich jetzt mit diesem Thema umgehen werde und was ich jetzt damit machen werde, weil ich habe keine Lust, es nicht zu machen. Aber wie ich es jetzt lösen möchte und wie, was ich als Autorin und auch ich als Anna mit meiner Geschichte, die ich jetzt nicht unbedingt erzählen will, was ich da jetzt machen kann, also was ich da jetzt in Zukunft anbieten kann, das ist so meine Frage. Aber ich würde wahnsinnig gerne über Bosnien schreiben, weil Bosnien einfach viel gutes Material ist und super spannende Sachen zu bieten hat. Aber ich kann eben nur über Bosnien schreiben, wenn ich dabei über meine eigenen Träume schreibe oder meine Erlebnisse schreibe. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr unfair. Und ja, schauen wir mal, wie ich da jetzt trotzdem noch was erfinden kann. Ne?
Ich wünsche dir, dass du eine Lösung findest und eine Antwort bekommst. Ja, das stelle ich mir toll vor. Liebe Anna, vielen Dank. Es war
ein
richtig cooles Gespräch, ein cooles Nachmittagsgespräch im November Wien. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Ja.
Herzlichen Dank für die Einladung. Es war sehr nett. Es war besser, als ich gedacht habe. War wirklich schön, ja.
Ja, das freut mich, ja.
Warum machst du das eigentlich, Podcast? Also wie bist du auf die Idee gekommen?
Das ist eine ungewohnte Situation, jetzt stellt mir mal wer die Fragen.
Ja.
Weil ich einen Kollegen bei meinem Job gehabt habe, einen Sanitäter, der mir von seiner Story erzählt hat, der ist nach Südafrika gegangen für 2 Wochen und hat ein Praktikum dort gemacht. Und dann haben wir einfach so ein bisschen plaudert quasi am Gang, ja, über das, und gesagt, das ist doch so wahnsinnig interessant. Erstens mal, ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich glaube, es ist was wahnsinnig viele Leute interessieren könnte oder wo man einfach die Aufmerksamkeit auch hinlenken sollte. Und daraus ist eine Idee geboren, verschiedene Persönlichkeiten zu porträtieren, die ungewöhnliche Dinge machen, die sozusagen ihre Brötchen verdienen mit, jetzt nicht mit dem klassischen Job, sondern halt mit außergewöhnlichen Dingen. Daraus ist dann die Idee entstanden, dann hat sich rauskristallisiert, mich interessieren dann eben Umwege in einer Biografie, mehr als der geradlinige, erfolgreiche Weg oder so, sondern so, was steckt überhaupt für Weg dahinter? Oder welchen Weg hat jetzt eine Frau wie die Anna hinter sich? Ich habe jetzt gerade ihr Buch gelesen. Welchen Weg ist die gegangen, dass es zu diesem Buch überhaupt kam? Dass die in Bosnien geboren ist, in Steyr Basketball gespielt hat, sind für mich wahnsinnig interessante Wendungen, die ich total spannend finde. Und abgesehen davon finde ich Podcast ist ein schönes Format, weil ich auch sehr gern sprich mit Personen im Einzelgespräch, viel lieber als in Gruppen, kann man viel persönlicher werden. Man hat viel mehr Zeit wie in einem Interview und es ist so herrlich entschleunigt. Das ist so.
Das stimmt, ich bin jetzt so mittlerweile sehr...
Gut, das wollen wir natürlich beim Hörer jetzt nicht erreichen, dass er wegpennt. Ja.
Nein, aber ruhig genau. Geworden.
Aber man hat Zeit, dass man ein paar Facetten beleuchtet, die vielleicht jetzt im schnellen Radiointerview nicht kommen, ja, oder im geschriebenen Text sowieso nicht, weil da gibt es halt diese Zwischentöne nicht. Ja. Deswegen finde ich es ein tolles Format. Ja.
Ja, ist ein schönes Format, ja. Cool.
Gut, Anna, vielen Dank.
Ja, gerne. Sehr gerne.
Also dann, bis bald.
Bis bald, ciao.